so eine. Ich schimpfe immer darüber, wenn das passiert und einmal ist mir das selber passiert. Das ist. Das sollte halt nicht sein. Der Chaos Computer Club wurde 1981 gegründet in Berlin. Vielleicht nochmal so kurz zuvor so zu meiner Person. Ich bin in Kassel geboren, war die ersten 10 Jahre hier. Danach habe ich mein Abi in Marburg gemacht und dann irgendwie halt auch irgendwo angefangen zu studieren. Ich sage so etwas spöttisch von mir, ich bin ein Fernmeldewesen seit Lösen der Nabelanschlussschnur und seit dem ersten Schrei eben Verständigung zu anderen und vor der Geburt eben nur Verständigung zur Mutter von innen durch Dritte gegen die Bauchdecke. Und die Kommunikation ist eine der Grundsüchte des Menschen. Und die Kommunikation ist für mich eine wichtige Form der Freiheit im Umgang mit anderen Menschen. Und durch die Einführung von Datennetzen, Computern sind das wunderbare Möglichkeiten in der Verständigung mit anderen. Die erste große Maschine der Welt war das Telefonnetz und die ersten Hacker nutzten eben das Telefonnetz für kreative Kommunikation. In Marburg ist die Blindenstudienanstalt und das kriegt ich schon recht viel mit, wie Blinde zu Zeiten der Mauer vom Westen in die DDR telefonieren konnten, obwohl es keine Telefonselbstwahl gab. Die hatten herausgefunden, dass man, wenn man sich erst nach Österreich vorwählt mit Selbstwahl, von Österreich nach Ungarn und von Ungarn nach Polen, dann kam man auch in die DDR. Man musste zwar eine fürchterlich lange Nummer wählen, aber das ging. Das war die Nutzung. Die kreative Nutzung des Telefonnetzes. Später, und da gab es dann natürlich auch die entsprechenden Tricks, auch umsonst zu telefonieren. Noch heute ist in der amerikanischen Hacker-Tradition gibt es die 2600.org, also 2600.org, die aus dieser historischen Ecke gewachsen sind. Und die Nummer 2600 kommt daher, dass mit der Frequenz von 2600 Hertz man im Telefonnetz signalisierte, ich will jetzt dem Telefonnetz Steuerbefehle geben. Und da konnte man dann auch sich seine eigenen Satellitenverbindungen anschalten und rings um die Welt telefonieren. Als Dienstgespräch, was da nichts kostet. In den USA gab es dann eine Zeit lang eine bestimmte Cornflakes-Sorte und in den Packungen dieser Cornflakes-Sorte war so als Werbegeschenk ein kleines Pfeifchen aus Plastik dabei, was nun zufällig genau diese Frequenz von 2600 Hertz erzeugte. Eine derartige Cornflakes-Packung ist in Paderborn im Heinz-Nixdorf Museum ausgestellt, so in der Ecke Hacker. Und mein altes Telefon steht auch im Museum. Da tauchte irgendwann mal eine Frage auf, warum die wollen ein Museum machen und in den Clubräumen in Hamburg steht noch dein Telefon, das wollen die haben. Hast du da was dagegen als Dauerleihgabe? Und ich hatte da nichts dagegen. War dann im Museum, habe mir das dann auch angeschaut und da fehlt eigentlich nur die Erklärung, warum dieses Telefon des Museums würdig ist. Weil das ist ein alter Postapparat, so zu Zeiten der Hertha-Telefonwahl. Und es hat aber schon eine richtige Tastatur, auch mit Wahlwiederholungstaste. Das gab es so damals irgendwie so Völkner oder sowas im Versand. War natürlich streng illegal, so etwas zu benutzen. Und das Angenehme, was also eine echte Innovation war, diese Elektronik, die erzeugte zwar die Pulswahl mit da, also jetzt so, wo 10 Pulse ist eine 0, 8 Pulse ist eine 8 und so weiter. Man konnte sowas auch mit der Gabel wählen. Und das Ding hatte eine Wahlwiederholungstaste. Das heißt, es wurde zwar per Relais gesteuert, aber es hatte eine Wahlwiederholungstaste. Also auch schon zu Zeiten vor der Tonwahl gab es Wahlwiederholung mit so einem Ding und das war eine echte Innovation. Also insofern hat das Telefon seinen Platz im Museum verdient, aber dieses Detail muss man wissen. Heute wachsen Kinder in die Welt rein, in eine Welt voller Elektronik, die lernen von klein auf sehr früh mit der Technik umzugehen. Also die Telefonnummern, die kleine Kinder auswendig kennen, so als die numerische Phase, später kommt dann mit der Schule die alphanumerische. Das ist schon beachtlich, was da möglich ist. Und die Zeiten ohne diese Technik, die sind kaum noch vorstellbar. In der Geschichte der technischen Entwicklung kam so nach dem landwirtschaftlichen Zeitalter mit einer Ernte pro Jahr, einmal Geldumschlag pro Jahr, Orientierung an den Arbeitszeiten, war schon eine Erfindung sehr wichtig, nämlich die Erfindung des Rades. Was weiß ich, für wie viele tausend Jahren das kam. Ein chinesischer Philosoph hat gemeint, mit dem Rad sei das Übel in die Welt gekommen. Also jetzt auch schon damals gab es die Zukunftspessimisten. Rad plus Zeit gleich Uhr. Durch die Einführung der Uhr hat sich der Arbeitstag verändert, vom Sonnenaufgang zum Sonnenuntergang als landwirtschaftliche Arbeitszeit mit den langen Nächten des Winters kam die messbare Zeit. Rad plus Energie gleich Dampfmaschine. Das ergab die industrielle Revolution, wo die Welt einmal umgekrempelt wurde und wir stehen im Moment an der Schwelle. Rad plus Information gleich Computer. Der Computer ist eigentlich keine Rechenmaschine, sondern eine Symbolverarbeitungsmaschine und wir stehen da erst am Anfang eines Zeitalters. Im Moment sind die Maschinen noch sehr grob, aber eben im Vergleich zu vor 20 Jahren schon ungeheuer weiterentwickelt. Ich habe an der Uni in Hamburg mit Informatik noch mit Lochkarten gearbeitet und das ist so etwas Widerliches und Langsames, dass ich dann irgendwann eben auch an der Uni aufgehört habe, weil ich habe da in einer Computerfirma gearbeitet und schon mit Bildschirmeditor und den Möglichkeiten gearbeitet und da waren im Vergleich Lochkarten einfach Teile aus der Steinzeit. So in dieser Frühzeit habe ich dann eine Reihe von Freunden kennengelernt, die sich auch mit Computern beschäftigt haben und eben auch darüber nachgedacht haben, was das für Veränderungen in die Welt reinbringt. Ich habe damals auch einige Artikel für die Taz, für die Tageszeitung eben geschrieben gehabt, so zum Thema Hacken. Da hatte mich ein Freund, Werner Pieper, der später dann der Verleger der Hackerbibel wurde, draufgebracht. Der hat mir die ersten amerikanischen Hackerzeitschriften mitgebracht, in denen ich dann mitkriegte, was da die Telefonhacker alles anstellen. Und da entwickelte sich dann quer über Deutschland ein Freundeskreis, der über solche Dinge eben nachdachte. Und im Laufe der Jahre entwickelte sich daraus dann der Chaos Computer Club. 1981 haben wir uns in Berlin in den Räumen der Taz, der Tageszeitung, da getroffen. Die Redakteure haben nichts davon verstanden, was diese komischen Freaks dort machen. Und eine Frau aus der Abo-Abteilung, die hat uns den Zugang zu den Räumen verschafft und war mit dabei, weil die wusste bereits 1981, wie wichtig Computer sind und für die Zukunft sein werden. So die ersten Jahre des Chaos Computer Club ist nicht so viel passiert. Wir haben uns in Hamburg regelmäßig getroffen. Irgendwann stieß dann noch Steffen Werneri mit hinzu. Inzwischen ist Steffen sehr aktiv bei den Schlossknackern, Sperrsportfreunde Deutschlands e.V. weil wenn im Namen eines eingetragenen Vereins, wir sind schließlich in Deutschland, der Begriff Sport steht, ist das auch besonders förderungswürdig. Das ist einfach der Sperrsport oder der Endsperrsport. Wir hatten eben bereits auch so in der Frühzeit uns damit mit Schlössern auch beschäftigt, weil das ist schon eine faszinierende Möglichkeit, eben auch Schlösser aufzukriegen, ohne Gewalt anzuwenden. Also jetzt so irgendwie was aufsprengen ist ja kein Problem, aber das Fummeln hinzukriegen eben schon. Und da ist Literatur, also der hat auch der Tochter eines Freundes gleich so ein Häkchen und ein kleines Vorhängeschloss zum Üben gegeben und dieses fünfjährige Mädel, das kriegte dann eben auch dieses Schloss gleich schneller auf, als wenn man es mit einem Schlüssel behandeln würde. Und also das ist so die Fortbildung für die nächste Generation, wo man anfangen kann. Wir hatten als eine organisatorische Stärke Treffen jede Woche, also jeden Dienstag haben wir uns in Hamburg in irgendeiner Kneipe getroffen. Das war ein damals buntes Häufchen von den 81, was gab es da an Rechnern, den Atari 800, den C64 gab es glaube ich schon, oder das waren damals noch Vorläufer von Commodore 64. Also das waren so klobige Kästen, wo man den Monitor da nach hinten wegklappen konnte und die Platine gesehen hat. Also im Netz gibt es eine ganze Reihe nostalgischer Seiten, wo man auch diese ganzen alten Geräte noch findet. Wir haben, was eine wichtige Sache auch war, das war das regelmäßige Gang in die Spielhallen, um zu gucken, was es dort für neue Geräte gab und was die da konnten und welche Grafik die hatten. Die Reparaturmethoden waren total abenteuerlich. Also da wurde dann gemessen, an welchen Weichen 5 Volt ist und es gab ja keine Schaltung für diese Spielhallengeräte. Und dann, wenn an dem Beinchen 5 Volt ist, dann ist die CPU wohl ein 6502 und wenn an dem Bein 5 Volt ist, dann ist die CPU wohl ein 6800. Und dann wurde eben probiert, wenn man dieses Teil auswechselt, weil in den Spielgeräten waren immer total exotische Bauteilbezeichnungen drauf. So wurden damals Sachen repariert. Ich war also erstaunt, dass das geht, aber also entweder es brennt durch oder es geht, so nach dem Motto ging das. Ein schon damals wichtiges Buch, was wir gelesen haben, das war der Schockwellenreiter von John Brunner. Das ist von 1974, schildert aber bereits als eine Vision eine total verdrahtete Welt, wo man dann durch Reinhacken in Computersysteme auch die Etiketten im Supermarkt umgestalten kann und die Produktwarnungen da drauf schreiben kann, die eigentlich in Wirklichkeit dort drauf gehören. Also das ist ein Buch, was eigentlich Pflichtlektüre ist, sag ich mal. So auf der anderen Ebene von 1984 gibt es den Film Brasil. Das ist auch so ein Hacker-Kultfilm. Brasil mit Z, also den sollte man gesehen haben, ähnlich wie Clockwork Orange von einer anderen gesellschaftlichen Mission. Aus den wöchentlichen Treffen sind dann in ein paar anderen Städten Versuche dazu gekommen. 1984 hatte ich dann einen Artikel in der Taz geschrieben und die Datenschleuder angekündigt. Wir meinten, wir machen jetzt auch eine Zeitschrift, die sich mit solchen Dingen beschäftigt. Die Zeitschrift war zwar noch nicht fertig, ich hatte es aber in der Taz in einem Artikel angekündigt und binnen einer Woche kamen über 80 Bestellungen dafür und wir wussten, heute heißt das, Kunde droht mit Auftrag, wir wussten einfach, jetzt müssen wir diese Zeitschrift machen, weil wenn die Bestellungen vorliegen, dann müssen wir die auch machen. So entstand dann Datenschleuder 1 und diese Zeitschrift hat sich als Fokus gezeigt, einen ganzen Haufen Kontakte gebracht, viele Freunde darüber kennengelernt, in verschiedenen Städten treffen. Ja, und zu dem Zeitpunkt gab es Bildschirmtext, so als Neueinführung.
so eine Art Versuch, das Internet national zu machen, begonnen hatte. Also das, die Zeichen, die Darstellungsqualität ist das, was heute Videotext ist. Und das wurde eben mit 1200 Bit pro Sekunde übertragen. Wir hatten da eine Steffen, der damals zum CCC hinzugestoßen ist, meinte, wir sollten uns als Chaos Computer Club einfach daran beteiligen und mitmachen. Und nur als Anbieter, denn Bildschirmtext war ein Zweiklassensystem. Es gab auf der einen Seite die Teilnehmer, die nur Informationen abrufen konnten, und es gab die Anbieter. Elektronische Kommunikation war unverschämt teuer. Die Versendung einer Bildschirmtextmitteilung kostete 40 Pfennig für 25 Zeilen, 40 Buchstaben. Es konnte auch ein bisschen bunt sein, also insgesamt waren das, was weiß ich, 1900 Byte maximal, 1900 und ein paar gequetschte. Als Informationsanbieter hatten wir Möglichkeiten, die die Teilnehmer nicht hatten. Wir konnten eine Statistik fahren, wer die Informationsseiten von uns anschaut und wann die angeschaut wurden. Das kostete zwar auch alles Geld, aber als Teilnehmer hatte man diese Möglichkeit nicht. Da hat man diese Datenspuren zwar hinterlassen, aber kriegt es nicht mit. Die Datenschutzbeauftragten waren nur Bildschirmtext-Teilnehmer und die Möglichkeiten, die man als Anbieter hat, kannten die überhaupt nicht. Wir hatten umgekehrt auch die Möglichkeit, als Anbieter bestimmte Bildschirmtext-Teilnehmer vom Betrachten unseres Programms auszuschließen. Das war also etwa für diejenigen, die gebührenpflichtige Seiten nicht bezahlten. Und wir haben überlegt, es ist eigentlich ganz einfach. Wir können ja, wenn wir kritische Inhalte oder strafrechtlich bedenkliche Inhalte auf unseren Webseiten haben, oder nicht BTX-Seiten haben, dann können wir den Datenschutzbeauftragten von der Betrachtung dieser Seiten einfach ausschließen und dann wird es schon schwierig, wie die ihre Kontrollfunktion wahrnehmen sollen. So einen Scheiß haben wir nicht gemacht, aber wir haben darüber nachgedacht, dass das halt geht. Damals war die Bundespost die Aufsicht und das Fernmeldeanlagengesetz war recht restriktiv. Paragraph 1 besagte, das Recht, Fernmeldeanlagen zu errichten und zu betreiben, steht ausschließlich dem Bund zu. Also das heißt, das war alles Staatsgeschichte. Wenn man eine Mailbox ans Netz hing, also selber eine Infrastruktur aufbauen wollte, dann war das schlichtweg verboten. Die ersten Mailboxen an der Uni Hamburg war eine, die Funkschau hatte eine, die Funkschau hatte da irgendwie Fortbildung der Redakteure als Verwendungszweck, als Möglichkeit dieses Monopolstaates zu umgehen. Die Uni, Wissenschaft, da kann man auch drum rum. Und Bildschirmtext war eben auch ein asymmetrisches Medium. Da konnten zwei Teilnehmer nicht miteinander kommunizieren. Bei den Mailboxen geht das schon. Ein Modem ruft das andere an und gut ist. Bildschirmtext-Modems hatten 1200 Bit per Sekunde zum Empfangen und 75 Bit pro Sekunde zum Senden. Und damit konnte man nur mit der Zentrale von Bildschirmtext kommunizieren, die eben ein Modem in der umgekehrten Geschwindigkeit hat. Die haben mit 1200 Bit pro Sekunde gesendet und 75 Bit pro Sekunde empfangen. Konzipiert war das Ganze unter dem Gesichtspunkt, dass man mit einem Bildschirmtextgerät eine abgesetzte Zentrale der Polizei hinstellen kann und für die Leitung von Aufgaben genügt die geringe Gesendegeschwindigkeit von 75 Bit pro Sekunde, also zur Befehlsgabe, und zum Empfangen halt die 1200 Bit pro Sekunde. Von der Geschwindigkeit her, also das war das, was man damals mit den damaligen technischen Möglichkeiten über eine Telefonleitung kriegte. Und das ist also, dass man mehr drüber kriegen konnte, da war nichts dran zu denken. Die physikalischen Hintergründe dazu sind, dass, wie heißt dieses komische, Shannon'sche Gesetz, wie viel Informationen man über eine bestimmte Bandbreite drüber kriegt. Das war strategisches Wissen und das wurde nach dem Krieg für fast 10 Jahre von den Amis geheim gehalten. Also an der Stelle hat auch Naturwissenschaft sehr wohl strategische Bedeutung und die Freigabe solcher Informationen wird kontrolliert. Im Laufe der Zeit, also im Bildschirmtext, gab es dann Probleme, die wir herausgefunden haben, weil wir eben auch neugierig sind, speziell von den Lücken eines Systems. Eine Möglichkeit, die in meiner Erinnerung der verrückteste Hack war, wir fanden heraus, dass man eine elektronische Nachricht im Briefkasten des Empfängers verändern kann, nachdem der Empfänger sie gelesen hat. Das ging, weil die Bundespost so sparsam war. Die Information wurde nämlich nicht komplett zum Empfänger übertragen, sondern die Farben, das Blinken und die frei definierbaren Zeichen waren im Hoheitsbereich des Absenders. Die hat der Empfänger sich vom Absender geladen. Damit mussten die nicht zum Empfänger übertragen werden und damit hat man eben Bits gespart. Und zu Zeiten der damaligen Speicherkapazitäten und Möglichkeiten war diese Sparsamkeit eben angesagt. Festplatten, große Festplatten, ich weiß nicht, wie viel im Bildschirmtext da waren, aber das waren vielleicht ein paar hundert Megabyte, die da in Ulm lagen. Und da hatten wir dann an einer Stelle auch probiert, wann laufen die Festplatten in Ulm über? Also es gibt die Möglichkeit, Bildschirmtextseiten zu kopieren und mit standardmäßig leerem Inhalt zu erstellen. Und wenn man diese Kopierroutine automatisiert, dann könnte man doch die Festplatten in Ulm vollkriegen. Das hat man so diskutiert. Und leider haben wir das nicht als Chaos Computer Club gemacht, sondern ein Freund in Berlin, wo wir damals die Bildschirmtextseiten hatten. Das war dummerweise noch ein Angestellter von IBM. Und IBM war der Systemlieferant für Bildschirmtext. Also hat ein Mitarbeiter des Systemlieferanten den Rechner des Kunden Bundespost runtergefahren. Das fand die Bundespost überhaupt nicht gut. Wollte dann versuchen, den rauszuwerfen. Wir hatten das schon diskutiert und wir haben uns überlegt, wenn wir das machen, dann machen wir das staatsvertragskompatibel. Weil, also solche juristischen Dokumente, die muss man eben lesen, damit man überlegen kann, was man machen kann. Im Staatsvertrag stand als Verwendungszweck von Bildschirmtext auch drin Spiele. Und wir hatten uns überlegt, also wenn wir das machen, waren so die Diskussionen in Hamburg, dann ist unser Projektname dafür, wir bauen das größte Labyrinthspiel der Welt, brauchen dafür entsprechend viel Speicherkapazität und wenn dann zufällig die Festplatte der Bundespost in Ulm überläuft, dann ist das nicht unser Problem. Wir haben uns staatsvertragskompatibel verhalten. Das war so unsere Planung. Aber bevor unsere Planung so wirklich in die Hufe kam, hatte dieser IBM-Mitarbeiter die Kiste schon runtergefahren und es gab eine höllische Aufregung. Und nur mit viel Glück wurde der vor der Kündigung bei seinem Arbeitgeber bewahrt. Ja, dann hatten wir die Geschichte mit den Nachrichten. Steffen Berneri, mit dem ich damals viel zusammen machte, der hatte diesen Effekt schon benutzt. Wenn einer eine BTX-Nachricht nicht beantwortet hat, hat er die Farbgebung geändert und dann lag in diesem Briefkasten textlich zwar die gleiche Möglichkeit wie vorher, aber das war dann rot-grünes Wechselblinken. Und wenn man irgendwie, also rote Schrift auf grünem Grund blinken lässt, zu grüner Schrift auf rotem Grund, dann ist das die maximale Beeinträchtigung des optischen Apparats. Weil was dann im Gehirn ankommt, das sind die Konturen an den Stellen, wo es blinkt, das fräst sich dann so wie ein Brennfleck ins Auge ein. Also Steffen spottete immer über die türkische Farbgebung gewisser Informationsseiten beim Bildschirmtext. Und das war die Geschichte auf die Spitze getrieben. Aber das ist ja eigentlich nichts wirklich Gefährliches. Und dann hockt man da so, zu den Zeiten eben da so, heute nennt das Tim Spaß am Gerät, eben vor diesem Bildschirmtextteil. Und überlegten, wie man das als juristisches Problem den Datenschutzbeauftragten erklären kann, was da eigentlich abgeht. Dass da, also dass man Nachrichten nach dem Lesen ändern kann. Das ist für, also plötzlich hast du einen Brief in der Hand und die Schrift verändert sich. Das muss man irgendwie juristenkompatibel rüberkriegen. Und die, wenn man Beamten etwas erklären will, ist es ein guter Ansatz, wenn man sie beleidigt. Und auf der anderen Seite müssen sie begreifen, dass sich hier ein Vertrag ändert. Auf diesem, und das Ganze muss dann noch möglichst in 16 Zeilen a 40 Zeichen unterzubringen sein. Und das Ergebnis war dann, dass wir einen Brief schrieben: Liebe Datenschützer, wir werden Sie mit diesem Schreiben fernbeleidigen und bitten schon jetzt um Verzeihung. Wir werden den Inhalt dieser Nachricht, nachdem Sie ihn gelesen haben, verändern. Bitte rufen Sie uns zu diesem Zweck zurück. Rufnummer, das war dann Steffens Telefonnummer. Und außerdem bitten wir Sie, uns ein, und das war ziemlich am Zeilenende, nächste Zeile, Stück Ihres letzten Datenschutzberichts zu schicken. Chaos, Team, Chaos, Computerklopf. Und sowas landet dann bei irgendwelchen Beamten am Bildschirm, auf dem Schreibtisch. Und also das Erste ist, die spinnen, das kann doch nicht sein. Man kann doch eine Nachricht nicht, nachdem ich sie gelesen habe, verändern. Das geht nicht. Aber irgendwie, naja, rufen wir mal zurück. Also nach den ersten, da riefen dann die Datenschutzbeauftragten so aus jedem Bundesland so einer nach dem anderen an. Und so nach den ersten Anrufen hatte Steffen dann schon so seine Routine und wusste, wenn man die Hintergrundinformationen mit frei definierbaren Zeichen und Farbgebung ins System neu einspielt als Anbieter, dauert das so vielleicht 5 Minuten, bis das bundesweit da durchdiffundiert ist durch dieses damalige hierarchische Bildschirmtextnetz, und so lange muss man mit denen telefonieren. Und jetzt drücken Sie mal den Neuladen-Knopf und da hat sich was geändert. Also die haben ja gesagt, also wieso, was heißt fernbeleidigen? Dieses Schreiben ist doch überhaupt nicht beleidigend. Na, jetzt lesen Sie es nochmal. Und dann war in dem Wort Datenschützer das N ein frei definierbares Zeichen und war hinter ein I und aus dem ÜTZ wurde ein EISZ. Dann stand dann am Bildschirm, liebe Dateischeißer, wir werden Sie. Und aus dem, das ist ja nur der Teil mit der Beleidigung. Und außerdem senden Sie uns bitte ein Stück Ihres letzten Datenschutzberichts. Hinter der 1 waren 3 Leerzeichen als frei definierbare Zeichen. Und dann stand da plötzlich 1000 Stück. Das versteht ein Jurist, dass es ein Unterschied ist, ob man ein Stück oder 1000 Stück verschickt. Natürlich, wie haben Sie das gemacht? Wie funktioniert das? Vorher war die Bundespost immer so, dass sie, wenn wir sie auf etwas aufmerksam machten, dass sie gesagt hat, also, das ist Unfug. Und in dem Moment, wo wir es nachweisen konnten, hat die Bundespost gesagt, das haben wir schon immer gewusst, das ist uns nichts Neues. Nachdem diese Geschichte gelaufen ist, war die Aufsicht der die Datenschutzbeauftragten als Aufsicht des Staates, wusste einfach, da ist ein Problem und die Bundespost hat Feuer unterm Hintern gekriegt bei dem System. Und der Chaos Computer Club war dadurch bei den staatlichen Aufsichtsbehörden auch bekannt. Also irgendwie, das sind schon etwas merkwürdige Leute, aber das muss man schon ernst nehmen, was die machen. Hatten also bei denen ein Stein im Brett. Und dann kam der nächste Punkt, dass wir feststellten, wenn man exakt die maximal erlaubte Anzahl von Bytes zur Seitengestaltung verwandte, dann hat das System als Echo nicht die eingegebene Seite, sondern irgendwelche zufälligen Systemdaten am Bildschirm angezeigt. Ja, und dann hat man den Verdacht, also das war dann interessant, weil da stellte man dann schon fest, aha, die sind da und da am Basteln, dort werden die Seiten erstellt, kamen sehr oft Seiten und manchmal auch merkwürdige Informationen. Und einmal hatten wir dann wohl den Eindruck, es handelt sich um eine Zugangskennung. Dann haben wir die Zugangskennung ausprobiert und waren drin. Und in unserer verhältnismäßig juristischen Naivität war uns nicht klar, dass wir das war ein Hamburger Kreditinstitut. Und Und wir hatten eben auch Spendenseiten. Also 9,99 Mark war die höchste Spendenseite. Unsere Spendenseite war 9,97 Mark. Das ist die höchste Primzahl unter 1000. Und man muss ja nicht 9,99 Mark nehmen. Also das war die Spendenseite. Da gab es eben auch so verschiedene Messen, auf denen Bildschirmtext vorgestellt wurde. Und da war es dann immer ganz nett, auch mal hinzugehen und die Spendenseite des Chaos Computer Club aufzurufen, weil dann hat dieser Aussteller uns eben 9,97 Mark und ein Vielfaches gespendet. So der Nachwuchs der Hacker, der war damals auch schon sehr kreativ. Das waren damals Fernseher, die Geräte, mit einer Fernbedienung am Fernseher und mit der Raute-Taste konnte man da spenden, zweimal Raute drücken, brachte 9,97 Mark. Einer dieser komischen Düsentriebs hatte dann in seine Manteltasche ein Loch geschnitten, durch das die Leuchtdiode der Fernbedienung rausschauen konnte. Dann hat er so die Raute-Taste verdeckt montiert, sodass man dann irgendwie so stehen konnte, so in der Landschaft, so blickgerichtet oder zumindest die Tasche gerichtet auf dieses Bildschirmtextgerät. Bevorzugtes Opfer war die Post. Und dann wurde da kräftig für den Chaos Computer Club gespendet. Und das stolz berichtet. So beim Dienstagtreff kam dann einer vorbei und führte dieses Modellmantel vor da. Wir hatten dann das Problem, einem so wohlmeinenden, lieben, kleinen Jungen klarzumachen, dass das wunderschön ist, dass es eine stolze Leistung ist, dass es aber eine juristisch schwer zu bestimmende Grenze gibt zwischen, um das jetzt mal zu machen, als technische Innovation. Und die Postler im Stand, die sind ja auch völlig aufgeregt durch die Gegend gesprungen und haben dann den Fernseher ausgeschaltet, weil der hat sich von alleine bewegt. Und dem Chaos Computer Club auch noch Geld gespendet. Also das ist, also nein, dass es da eine Grenze gibt zwischen eben Spielerei und Betrug. Und dass das, also wenn man das mal so macht und ausnutzt, dass das okay ist, aber bitte, bitte nicht übertreiben. Also Lob, Kompliment, Danksagung, alles, aber bitte nicht übertreiben. Also diese Grenze nicht überschreiten, weil wir möchten bitte länger leben und nicht als kriminelle Vereinigung enden. Das wurde dann auch mit einem gewissen Krummeln dann verstanden und so, von, so auf der Ebene gibt es eben einen Haufen Geschichten. Also das ist die Informationspolitik war so, beim Axel Springer Verlag gab es die Informationen umsonst, kosteten Informationen, Krummel. Also die übliche Politik war, es gibt Gewinnspiele, mit denen man Leute anlockt und die Information kostet Geld. Das war also schon die frühe Geschichte des Versuchs der Verleger, das zu vermarkten. Die Informationspolitik des Chaos Computer Club war genau umgekehrt. Informationen gab es umsonst und Spielkram kostet Geld. Die Reklame der Bundespost besagte, Bildschirmtext ist nur für stehende Bilder und Texte und nicht für Filme gedacht. Das hat natürlich Steffen herausgefordert und er hat den ersten Bildschirmtext-Film gemacht. Weil wenn das Ding irgendwie mit 1200 Bit pro Sekunde sich bewegt, dann kann man ja auch mit Cursor links und Cursor rechts und rauf und runter dann eine Information überschreiben und damit so ruckelnde Bildchen erzeugen. Das ist zwar eine fürchterlich komplizierte Eingabe, aber geht. Und dann hat man so als Drehbuch, Chaos Computer Club schießt Bildhörnchen ab. Da wurde dann das Chaos Mobil, von dem aus wurde geschossen auf die Posthörnchen. Und dann gab es Nuki, den Atompilz, der dann irgendwie so auch so in bunten Farben dann so vor sich hin explodierte. Und als Steffen also dieses Teil, also so mit Darstellern, und hat dann 9,97 Mark gekostet, wenn man das betrachten wollte, insbesondere die Werbeagenturen, die waren da völlig fertig, dass sowas geht und haben das interessiert abgerufen und dafür auch eben Geld bezahlt. Und naja, ich hatte das dann noch gesehen und dann war dann mein Einwand, also das Wir schließen hier immer nur auf die Post. Das ist einfach einseitig. Also die Post muss mindestens einen Schuss auf uns frei haben. Steffen war dann irgendwie am Krummeln, weil das hieß, wieder diesen komischen langen String. Alles von Hand editiert, nichts zur Computersteuerung, verändern. Und dann hatte die Bundespost auch einen Schuss auf uns frei. Das war nur interne Kommunikation. Und auf der anderen Seite hockten eben die Juristen der Post. Und die konnten an der Stelle nur sagen, das ist nicht einseitig, das ist nur unausgewogen. Können wir das wirklich verbieten? Das Posthörnchen ist kein hoheitliches Symbol wie der Bundesadler. Wir haben überlegt, wenn wir den Bundesadler als frei definierbares Zeichen machen und nur so mit den Schwingen flattern lassen, dann ist das ein Strafgesetzbuchverstoß, weil das ist eine Verächtlichmachung eines Hoheitssymbols. Das Posthörnchen ist ja kein Hoheitssymbol. Damit kann man also noch rumspielen. Wir haben uns immer bemüht, uns in dieser Grauzone zu bewegen. Also jetzt so, das Gegenteil von grobem Unfug ist feiner Fug, also auf der einen Seite. Und der andere Punkt, um den wir uns bemüht haben, wir machen keine Verunglimpfung, wir verglimpfen höchstens. Diese Art der Bedächtigkeit hat uns vor einem Haufen Stress bewahrt. Also auch unsere Nachrichtengebung hatte Eigenarten. Also das ist, ich habe damals mich darum bemüht, Inhalte zusammenzuhauen, auf 16 Zeilen, a 40 Zeichen oder 38 Zeichen, damit auch Kuschenrand war. Und heute ist das mein Bemühen, Signatures zu machen. Das heißt, ein Sachverhalt in 4 Zeilen, a 72 Zeichen unterzubringen. Und das ist eine halbe Bildschirmtextpackung. 4x70, 280 und 16x40 und Kuschenrand ist ungefähr das Doppelte so hoch. Diese Art, da war dann aber meinetwegen drin, eine Warnung, wenn ihr bei der Polizei wegen Geschwindigkeitsfahren erwischt werdet, dann prüft bitte, ob die Radarfalle einen FTZ-Aufkleber ist und zugelassen ist, weil sonst gilt das Messergebnis nicht. Das hat dann einen Polizisten aus Baden-Württemberg so erbost, dass er also, weil das war zu finden im Schlagwortverzeichnis, im Bildschirmtext und dann im Schlagwort Polizei. Und damals gab es ja noch nicht so viel. Da gab es also Polizei Berlin, Polizei Baden-Württemberg, Polizei Bayern, Chaos Computer Club. Und wenn man dann das Schlagwortregister anschaut und sieht dann Polizei, 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 Chaos Computer Club, natürlich blickt da jeder auf Chaos Computer Club. Und dann landet er auf der Seite vor der Warnung mit den Radarfallen. Und das macht natürlich so gewisse Polizistenmentalitäten völlig fertig. Das heißt, ein Brief an den Datenschutzbeauftragten des Landes Hamburg als zuständigen Datenschutzbeauftragten, weil der Verein hat seinen Sitz in Hamburg, also sind die zuständig. Der schaut sich das an, liest, was im Staatsvertrag steht. Also, wenn man auf dem Schlagwort was hat, bereits damals gab es im Bildschirmtext auch diese ganzen Porno-Anbieter, so im Rückblick betrachtet, diese Pornos in dieser Gruppe, in Videotextqualität, Pornos für 9x97 pro Seite, das kann man sich heute schon gar nicht mehr vorstellen. Das ist einfach absurd, aber das ist die Geschichte. Das war damals die Möglichkeit, die es gab. Und da wurde entsprechend viel bezahlt. Also es war nicht so schlimm in Deutschland wie in Frankreich mit den rosa Seiten beim französischen Minitel, aber schon, sag ich mal, ausreichend lästig. Und wir dann als bunte Vögel in der Art und Weise dazwischen, also so im Rückblick ist das einfach eine schöne, spannende Zeit gewesen, dieses Rumbasteln in dem neuen Medium und auch das Erleben von Grenzfällen. Ja, bei den Seiten, wo wir dann andere Seiten zurückrichten und diese Kennung von der Sparkasse zurückrichten, haben wir überlegt, okay, jetzt ziehen wir da eine Aktion durch. Wir hatten schon vorher aufgrund, also die sicherheitstechnische Überprüfung bei Bildschirmtext oblag dem Fernmeldetechnischen Zentralamt in Darmstadt und dort erzählte ein Journalist uns, also der Mensch, der dort zuständig ist, der ist, wow, der ähnelt dir irgendwie, der ist nur Beamter und auf der anderen Seite von Schreibtisch, aber auch irgendwie Spielkind, kreativer Mensch, interessanter Mensch. Und Steffen und ich hockten da und haben überlegt, was wird der wohl als Kennwort gewählt haben? Steffen meint, die Telefonnummer der Behörde. Ein Versuch, das war's. Wir lagen da erstmal bei Steffen auf dem Bett und haben 5 Minuten gelacht, weil das war wieder so eine irgendwie durchgehackte Nacht, wo man sonst was gemacht hat. Und das dann so früh am Morgen um 7:30, so kurz bevor wir nach Hause und ins Bett gehen wollten, also schon zum Dienstbeginn. Also dieser Einlog-Versuch war nicht direkt auffällig. Wir sind dann gleich wieder raus und haben uns überlegt, was können wir denn eigentlich damit machen? Wir zahlen jeden Monat über 1000 Mark Anbietergebühr an die Bundespost dafür, dass wir bei Bildschirmtext sind. Das ist ein Schweinegeld. Jetzt können die noch nicht mal ihr eigenes Kennwort vernünftig machen. Wenn man jetzt sich einfach das Geld zurückholt, was wir an die Bundespost gezahlt haben, so für die Spendenseite, dann ist das tendenziell noch unterhalb vom Betrug. Wenn wir das einfach so machen, sind wir natürlich die absolut hochverdächtigen. Wer hat das gemacht? Das wart ihr selbst oder so. Also man kommt nicht ganz drum rum und es gibt Stress, wenn man Geld nimmt. Es gibt Stress. No hugs for money. Das war noch nicht so als Spruch geboren, aber wir wussten, das gibt Stress. Da haben wir überlegt, was kann man denn eigentlich machen? Also DDR-Visa fälschen, wenn wir beide uns in Zug setzen und nach Berlin fahren und einen Stempel im Pass haben, dass wir zu dem Zeitpunkt auf der Autobahn oder im Zug zwischen Hamburg und Berlin sind, dann, und in dem Zeitraum ist diese Umbuchung passiert, dann haben wir zumindest ein Alibi dafür. Haben wir wirklich ein Alibi dafür? Die unterstellen uns, dass wir dann eine Maschine hingestellt haben und auf Start der Maschine einfach losgefahren sind, so mit Zeitschaltuhr vielleicht. Und da ist uns klar geworden, wenn irgendwelche Dinger laufen, es ist uns nicht möglich, ein Alibi zu haben. Es ist einfach keine Chance. Haben wir überlegt, was kann man machen? Wie kann man das der Öffentlichkeit vorführen? Am besten ist, wir drücken gar nicht selbst auf den Knopf, sondern das macht ein grüner Bundestagsabgeordneter, weil Abgeordnete sind erstmal politisch immun. Dann fragten wir so in unserem grünen Freundeskreis eben nach, können wir das irgendwie machen? Und da kam dann als Antwort zurück, das genehmigt der Schiwi nie. Damals war der Schiwi ja noch vor den Grünen. Das war dann, haben wir überlegt, was machen wir? Und haben wir überlegt, Steffen ist der juristische Inhaber bei Bildschirmtext, ich bin nicht Inhaber. Wenn ich auf den Knopf drücke, also nicht der Begünstigte auf den Knopf drückt, wenn ich auf den Knopf drücke und Steffen will das Geld nicht haben, dann kriegt man das Ganze geregelt. Haben wir überlegt, okay, laden auch die Presse ein, zeigen denen das Ganze, versuchen denen das zu erklären. Gut, das hat dann ein paar Tage gedauert. Einige wussten dann von der Geschichte und zu dem Zeitpunkt, als wir der Presse das vorführen wollten, war das Kennwort geändert. Das war dann der Punkt, da ist man dann irgendwie erstmal frustriert und da war dann bei uns die Überlegung, so eine Scheiße passiert uns nicht nochmal. Wenn sich nochmal so eine Chance ergibt, dann wird nicht weiter rumdiskutiert, die Diskussionsphase haben wir hiermit abgeschlossen, dann wird das Ding einfach durchgezogen. Die nächste Gelegenheit war dann dieses Hamburger Kreditinstitut. Da habe ich dann meinen Tandy 100, also jetzt so einen der frühen Laptops, 8 Zeilen, a 40 Zeichen, Display, 32 Kilobyte ROM, Textverarbeitung, Adressverwaltung und Tabellenkalkulation und Basic innen drin und 32 Kilobyte RAM. Dieses Teil hatte ich eben direkt aus Amiland, weil das gab es noch nicht in Deutschland. Ich bin in Hamburg damals zur Tandy-Niederlassung, weil dieses Gerät hatte, ich wusste, Tandy Hamburg würde das im halben oder dreiviertel Jahr verkaufen, aber ich habe schon eins aus den USA bin also zu Tendi in Hamburg in die Niederlassung und habe gesagt, hallo, ihr lest ja auch die Byte und die amerikanischen Zeitschriften, da wird dieses neue Gerät vorgestellt, hier ist es, ihr könnt es anfassen, angucken und ich zerlege es auch, damit ihr es von innen sehen könnt. Die Techniker waren natürlich absolut happy und neugierig. Ich war dann im Laden, zerlegt dann dieses Teil. Die haben das von innen gesehen und seit dieser Zeit hatte ich in der Tendi-Filiale in Hamburg das Recht, alle neu einkommenden Tendi-Computer zu zerlegen und zu gucken, was da drin ist. Einmal war das dann da passiert, da bin ich dann wieder, kam das neueste Gerät, was ich aus weit wusste, in dem Laden halt an. Ich sitze hinten in der Werkstattecke, zerlege das Ding, kommt der Chef der Niederlassung rein, sieht in der Werkstattecke einen ihm fremden Menschen sitzen, der das neueste Gerät in alle Einzelteile zerlegt, kriegt einen fürchterlichen Horror und die Techniker müssen ihn dann beruhigen und sagen, das hat schon seine Richtigkeit, das ist alles okay, kein Stress bitte. Und vor 4 Wochen, Andi Müller-Magun sagt, wow, hier hat einfach der Alex in Berlin seinen Handyladen eröffnet und da war auch der so und so, der war früher Tendi-Niederlassungsleiter in Hamburg und ist jetzt irgendwie Vertriebsleiter Nord bei D2 oder sowas. Und soll ich schon grüßen. Also so auch aus diesen Zeiten lernt man dann so merkwürdige Menschen kennen. Für die hat der Chaos Computer Club dann, also den haben die selber unter merkwürdigen Umständen erlebt. Dieses Basic hatte einen Befehl, der hieß Motor on und einen Befehl, der hieß Motor off. Und man konnte ja auch ein bisschen Timing mitmachen. Und dann habe ich ein kleines Basic-Programm geschrieben, habe die beiden Drähtchen von Motor On und Motor Off an der Bildschirmtext-Tastatur an die Raute-Taste gelötet und dann ein Programm geschrieben, was immer Motor On, Motor Off macht, also Raute-Taste drücken und das dann mit dem Timing irgendwie so durch Basteln schneller und langsamer als Routine hingekriegt, dass das Bildschirmtextsystem auch reagiert hat, weil es reicht ja nicht aus, auf dieser Raute-Taste dann zu morsen. Wir hatten vorher schon so Schätzungen, gesagt, naja, 10.000 Mark pro Stunde müsste das ungefähr bringen können. So. Und dann ist dieses Programm auf die tatsächliche Geschwindigkeit angepasst. Steffen hat nebenan gepennt und ich wusste so gut, wie in der Nacht hat Steffen wohl noch nie geschlafen, weil jedes Tak-Tak, Tak-Tak, waren 9,97 Mark. Das lief dann über das Wochenende. Wir hatten vorher natürlich auf der Ebene der sauberen Recherche schon, was bringt denn der durchschnittliche Bankraub, so statistisch gesehen, also 10.000 Mark. Also wenn man das irgendwie toppen will für die Nachrichtenlage in Deutschland, dann muss es eine 10er-Potenz mehr sein. Und am nächsten Morgen waren es eben 135.000 Mark, also das heißt Planziele erfüllt, man kann die Maschine abschalten. Wir hatten vorher am Freitag beim Datenschutzbeauftragten in Hamburg angerufen und die kannten uns ja schon irgendwie, unter anderem durch diese E-Mail-Verändernummer. Also wir haben hier ein Problem bei Bildschirmtext gefunden, wir möchten das am Montag der Presse vorstellen. Machen wir das in den Clubraum des Chaos Computer Club oder machen wir das in Ihrer Dienststelle? Ach, kommen Sie zu uns. Dann sind wir am Montagmorgen nochmal mit unserem Bildschirmtextgerät da in die Dienststelle rüber getapert, haben das Ganze erklärt, eben gezeigt, dass auf unserer Guthabenuhr einfach 135.000 Mark sind und haben dann von der Dienststelle aus bei dem Kreditinstitut angerufen und gesagt, guten Tag, bei Ihnen fehlen 135.000 Mark auf dem Spendenhaus. Also es war keine Kontoüberweisung, es war eben diese Spendennummer. Aber keine Sorgen, wir wollen das Geld nicht haben. Wir haben an der Stelle einen kleinen Denkfehler gehabt, weil 3% Inkassogebühr an die Deutsche Bundespost. Bei 135.000 Mark ist das schon ein bisschen Geld, aber der Bundespost war das so lästig, dass er dieses Teil ganz aus der Buchung rausgenommen hat. Also am besten, das ist historisch gar nicht passiert. Einfach von daher peilt auch keine 3% an. Da ist es dann doch ein Stein vom Herzen gefallen, weil irgendwie für einen netten Gag 3.000 oder 435.000 Mark, das sind dann vielleicht 4.000 Mark, an die Bundespost zu zahlen, das tut doch weh, vor allem, wenn man es nicht so hat. Und naja, gut, damals gab es noch kein Privatfernsehen, das ist im Heute-Journal gekommen, die Redakteurin war an dem Abend direkt noch in Hamburg, nachdem das morgens gelaufen ist. Das war dann noch zufällig am Geburtstag von Schwarzschilling, das wussten wir auch nicht. Solche Dinge passieren dann irgendwie einfach. Und wir hatten einfach nur gute Presse. Mit einer einzigen Ausnahme. Professor Grundstein in Hamburg hat dann über die bösen Hacker, die nur geldgierig sind, eine Presseerklärung in der Zeitung gehabt, als Interview abgedruckt. Und ich rufe den dann an, also Herr Brunstein, ich verstehe das überhaupt nicht. Wir haben doch da nur die besten Absichten gehabt. Wieso schreiben Sie so etwas im Hamburger Abendblatt? Und er am Telefon, dagegen können Sie überhaupt nichts machen, weil ich habe nicht unterstellt, dass Sie da irgendwie geldgierig gewesen sind, sondern ich habe formuliert, ich werde den Verdacht nicht loskommen, das und das können Sie nicht wegklagen. Ich möchte doch überhaupt nicht klagen, ich möchte verstehen, warum das da steht. Er hat es mir natürlich nicht erklärt, aber genauso wie es in der Presse üblich ist, dass man heute schon einen Nachruf auf den Bundeskanzler Schröder oder so im Stehsatz hat und wenn er nun aus irgendwelchen Gründen stirbt, dann wird die Zeile was, wann, wie, warum gestorben eingefügt und der Rest wird aus dem Stehsatz übernommen und fertig. Und er als Hamburger Lokalpolitiker damals, der die FDP in Hamburg unter 5% gewirtschaftet hat und dann die Partei gewechselt hat, das habe ich hinterher dann von der Redaktion erfahren, der hat diesen Artikel eben auch nicht aktuell zu dem Anlass geschrieben, sondern der hat bei der Zeitung schon einen Artikel im Stehsatz, wenn irgendwo auf der Welt was mit Hackern passiert, das ist meine Stellungnahme. Und dann wurde dann dummerweise die total zum Fall unpassende Stellungnahme einfach abgedruckt. Das ist halt das Risiko, wenn dann sowas passiert. Also auch das war für uns eine interessante Medienschulung, was da eigentlich passiert. Ein anderer Punkt war, an dem Vormittag war ein Hörfunkjournalist vom NDR Hörfunk bei uns und hat Steffen und mich ungefähr anderthalb Stunden beknetet, ja was denkt ihr euch eigentlich dabei? Was ist euer Anliegen? Also das und nachdem wir da anderthalb Stunden drüber gesprochen haben und wir nach den anderthalb Stunden ausdrücken konnten, was wir damit wollten und meinten, hat er sein Tonbandgerät angeschaltet, ein 5-Minuten-Interview mit uns gemacht. Wir haben in diesen 5 Minuten gesagt, was wir uns denken und was uns da wichtig war und dann ist er gegangen. Dann haben Steffen und ich uns erstmal angeschaut und überlegt, was ist uns jetzt gerade da passiert. Der hat uns anderthalb Stunden bearbeitet. Und nach den anderthalb Stunden waren wir in der Lage, kurz und knapp zu sagen, was wir uns dabei eigentlich gedacht haben und was wir wollen. Also auch so die Fragen, Rechtssicherheit für Verbraucher, Haftungsrisiko und den ganzen Krempel halt bei diesen neuen Medien. Und wir waren gebrieft für die Folgezeit. Das heißt also jetzt, da konnten wir dann noch sagen, also jetzt, dann kommt dann noch das Team vom österreichischen Fernsehen an und macht ein Interview, die dann so von Flughafen zu Flughafen wandern für das, was gerade tagesaktuell ist. Also da haben wir einen geballten Medienrummel an uns vorbeiziehen sehen, wie wir es vorher noch nie erlebt haben und haben einfach dabei gelernt, wie man mit diesen Problemen umgeht und was man löst und das war eine ungeheuer wichtige Erfahrung, die wir dann eben auch versucht haben, im Club an andere im Umfeld weiterzugeben und eben auch vor allen Dingen bestimmte Fehler nicht zu machen. Also das Abschreckendste oder eines der abschreckenden Beispiele heutzutage ist das Medienmanagement, was die CDU betrieben hat. Also das ist, dümmer kann man sich eigentlich kaum anstellen. Eine andere, also das, es gibt Kurse, wo man sowas lernen kann. Also Steffen, Andi hat an vielen Vorträgen, Kursen für Manager teilgenommen. Das sind dann die Veranstaltungen, wo man dann so als Teilnehmer 5.000 Mark Eintritt zahlt für so eine Wochenendschulung. Und da ist dann also eines dieser Veranstalter machen dann Krisenmanagement. Und bei diesem Krisenmanagement-Schulung, da war dann der Pressesprecher von Shell mit dabei. Der Pressesprecher Shell Deutschlands war, als die Brenz-Bahr-Affäre gelaufen ist. Und erzählt, plaudert dann mal so aus dem Nähkästchen, wie sowas in so einem Konzern abläuft und was da schiefläuft und was man unbedingt vermeiden muss. Also die Affäre bei der Brenz-Bahr, die hat sich ja so stückchenweise hochgekocht und von England kam immer die Dienstanweisung, aussetzen, 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 mach da nichts, aussetzen. Und dann war in Deutschland die Situation schon so gespannt, dass gedroht wurde, die ersten Tankstellen anzuzünden, weil Leute da so empört waren. Das war die Meldung Nummer 1 in der Tagesschau. Und da ist der Pressesprecher Shell Deutschland zu seinen Konzernherren nach London geflogen und hat gesagt, heute Abend schauen wir zusammen die Tagesschau. Ob ihr Deutsch könnt oder nicht, ist irrelevant. Ihr seht da, dass das heute wieder als Meldung 1 ist. Und entweder werden hier andere Entscheidungen getroffen oder ich quittiere meinen Job zu morgen. Und das war dann der Punkt, wo dann die Geschäftsleitung das auch geändert hat und auf die Forderungen ansatzweise eingegangen ist. Und in diesem Seminar wird dann versucht, den solchen Konzernherren, Vorstandsleuten eben auch klarzumachen, wie man mit so einer Krise umgeht, was ein Event ist und also was man noch wegdrücken kann und was man bitteschön nicht machen sollte, also jetzt so dieses stückchenweise Lüften von Informationen, wie es der Koch in Hessen gemacht hat, das ist einfach gröblich ungeschickt. Und das, was der Kanter sich da geleistet hat, also da ist in der Umgebung des Innenministeriums, also das weiß ich von Leuten dieses Umfelds, denen ist nicht nur die Spucke weggeblieben, die waren über Wochen lang paralysiert. Die sind damit nicht zurechtgekommen. Das war für die Unterbevölkerung, dass jetzt ein Law and Order Politiker sich derartig daneben benimmt, ist jetzt sehr vorsichtig ausgedrückt, aber es ist ja, also manchmal ist es auch günstig, diplomatisch zu sein. Und diese Informationspolitik, da hatten wir im Chaos Computer Club durch solche Affären eine relativ frühe harte Echtzeitschulung. Das hat nicht bei allem funktioniert. Aber dadurch war der Chaos Computer Club erstmal bekannt wie ein bunter Hund. Später hat man dann noch ein anderes Problem. Da gab es in Bielefeld die Zeitschrift Dreck. Die hat also relativ herbe Artikel gemacht. Also so meinetwegen auch so bei Ikea, der Selbstbausarg für die Discount-Beerdigung, was dann irgendwie ein Verfahren mit Ikea einbrachte. Und die hatten dann auch einen Artikel über Onanie mit Staubsaugern. Und da ging es um, naja, also im Medizinischen hatten die den Spitznamen Vorwerker. Und es gab da so ein Modell mit dem schönen Namen Kobold. Und dieses Modell hatte nun dummerweise den Propeller 12 cm hinter dem Ansaugstutzen. Und ein Arzt in München hat seine Doktorarbeit geschrieben, Dr. Alshibaya, über Penisverletzungen bei Masturbationsversuchen mit Staubsaugern. Das hatte ich in dieser Zeitschrift Dreck gefunden. Dann hatte ich da noch hinterher telefoniert, weil das erschien mir doch irgendwie alles etwas aberwitzig. Da waren auch total widerliche Fotos dabei in diesem Artikel. Also wirklich, diese Verletzungen sehen nicht schön aus. Dann haben wir überlegt, gut, Verbraucherschutzwarnung, Bildschirmtext, dann doch bitte, was wir nicht Spion sollten.
Irgendwie, Steffen hat eine kurze Kommunikationsform, also Freiwillige Feuerwehr, da hat sowas gelernt und rief dann an: Wow, hast du schon im Briefkasten geguckt? Ich sag: Nee, wieso was? Schau im Briefkasten, ruf in 5 Minuten wieder zurück, zack, aufgelegt. Das ist so Steffens Stil. Und ich schaue im Briefkasten, liegt dann ein Rechtsanwaltsschreiben. Das war irgendwie so nach dem Motto: Wenn man nicht genau weiß, an wen man sich wenden muss, dann wendet man sich im Zweifelsfall an alle. Das heißt, an irgendwie den Chaos Computer Club, damals waren wir noch nicht e.V., also irgendwie an Steffen und an mich adressiert. So. Nehmen Sie sofort diese Informationsseite aus dem Bildschirmtextprogramm oder zahlen Sie 500.000 mit freundlichen Grüßen, Eisenhardt, Rechtsanwalt. Der Name war, wie heißt der? Johnny Eisenberg war unsere und der andere, der hieß sowas, ein ganz weicher Name. Das Gegenteil. Aber es ist egal. Jedenfalls Mitautor des Bildschirmtextstaatsvertrages. Also von daher haben die schon einen ziemlich harten Anwalt auf uns angesetzt. Und dann irgendwie, also diese schöne Seite, die sich auf eine tatsächlich existierende Doktorarbeit bezieht, weil ich hatte dann noch Bildschirmtext, Telefonbuch, Dr. Al-Shibaya, der Name ist ihm auch nicht allzu häufig angerufen und wusste, der hat tatsächlich eine Doktorarbeit zu dem Thema geschrieben, also das ist eine seriöse Information. Recherche ist solide gemacht, wir können den Artikel bringen, das war so die Vorarbeit. Also von daher hatte ich im Kopf, ich möchte den Artikel aber nicht rausnehmen. Wir haben sauber gearbeitet, das ist eine Verbraucherwarnung, das Modell wird nicht mehr hergestellt und gut. An der Stelle hatten wir das Glück, einen Spiegelredakteur zu kennen, der einige Jahre vorher ein Buch geschrieben hat, das Stahlnetz stülpt sich über uns, über die Entwicklung zum Überwachungsstaat. Also das ist jetzt so die Zeit, so für paar 80, also wirklich so die Bitsteinzeit, sag ich so dazu in der Größenordnung. Und der fand die Geschichte einfach toll. Ich hatte als Rechtsanwalt für uns dann von der Taz, kannte ich Johnny Eisenberg, der hat die Taz in mehreren Streitigkeiten, wo es auch so um polizeiinterner Staatsschutzgeschichten und so weiter, wo dann die ausgetickt sind und die Taz verklagt haben oder mal wieder eine Hausdurchsuchung gemacht haben oder sowas. Also das war der Anwalt. Johnny hat mich halt gefragt, ob er uns da vertreten kann und klar, mache ich. Und Johnny ist dann auch ein rühriger Anwalt. Der hat ein Opfer gefunden. Ja, und der, also erstmal dieser Spiegelmensch, der hat einen Spiegelartikel darüber geschrieben. Am Montag rief mich mein Vater an und sagte: Hier sitzt er sogar, ist er für dich. Die ganze Firma hat darüber gelacht, weil das diese Spiegelgeschichte über Masturbation versucht, den Staubsauger hat. Und jetzt wird die Pressefreiheit bedroht, weil diese Firma diesen sachlich wahren Artikel im Bildschirmtext verbieten will. Also da hat die Nation gelacht. Also insofern. Das, was Vorwerk gemacht hat, war nur noch viel schlimmer. Also jetzt vorher hat das diese paar tausend Bildschirmtextteilnehmer kriegten das mit. Und Vorwerk war nur deshalb knatschig, weil auch Postler, die Bildschirmtext vorgeführt haben, diese Meldung gerne gezeigt haben. Sehen Sie mal, was alles im System drin ist. Und diese, also da habe ich dann überlegt, wie kann man das vom Tisch kriegen, und habe dann den Pressesprecher von Vorwerk angerufen und gemeint, also das ist jetzt nur unter uns, ich denke einfach laut und versuche irgendwie aus unserer Sicht, wie kann man das Problem denn vom Tisch bringen. Und unser Vorschlag, also das war mit Steffen und anderen dann eben auch so abgesprochen, nachdem der Spiegelartikel erschienen war, unser Vorschlag wäre: Erstens, wir nehmen diese Seite aus dem Bildschirmtextprogramm ohne Anerkennung einer Rechtspflicht. Aber die Publikation, die Verbreitung, die diese Nachricht hat, die hat sie halt gehabt und es ist gut. Und unser Herz hängt wirklich nicht an diesem Bericht. Aber wenn wir das tun, ziehen Sie Ihre Anzeige zurück und zahlen unseren Rechtsanwalt, damit klar ist, dass wir das ohne Anerkennung einer Rechtspflicht tun.
Wenn wir uns auf dieses Vorgehen nicht einigen können, dann müssen wir irgendwas anderes machen. Und etwas, was wir als Chaos Computer Club absolut nicht mögen, das ist die Regenbogenpresse. Aber nach unserer Einschätzung haben uns befreundete Anwälte gesagt, dieser Fall der Verunglimpfung des Ansehens einer Firma gab es seit dem Reichsgericht in den 20er Jahren irgendwie vielleicht 3 höchstrichterliche Urteile. Und wenn Sie schon einen Mitautor vom Bildschirmtext Staatsvertrag als Rechtsanwalt damit der Verfolgung beantragen, dann befürchte ich, dass dieser Fall auch wieder der Fall Nummer 4 in der Rechtsgeschichte Deutschlands über derartige Fragen sein wird. Und auf so ein Gerichtsverfahren und so ein Krampel haben wir einfach keinen Bock. Aber wenn wir es durchziehen müssen und wir möchten die Seite freiwillig und unter Gerichtsdruck keinesfalls zurückziehen, dann sehen wir nur einen einzigen Weg, auch das Ganze zu finanzieren und durchzuziehen. Und das heißt, wir gehen durch die Regenbogenpresse, denn wir haben Opfer. Und das hat keine 48 Stunden gedauert und dann waren Vorwerk und wir uns einig, dass sie die Anzeige zurückziehen und unseren Anwalt bezahlen. Das heißt, auch an der Stelle hatten wir ihnen irgendwie Hudelei, aber Johnny hat sein Geld gekriegt für seine Tätigkeit und das Ding war einfach da vom Tisch. Also das sind so die, also das ist so etwas, was ich so auf einer Veranstaltung wie hier berichte. Inzwischen ist es so, wenn man in Suchmaschinen danach recherchiert, findet man einen ganzen Haufen Relikte von dieser Geschichte. Obwohl irgendwie, das ist lang her. Also, im Chaos Computer Club haben wir eine ganze Reihe von solch merkwürdigen Erfahrungen gemacht und das entwickelt sich so im Laufe der Jahre auch ein Stück weit zu institutionellem Know-how. Es gibt dann natürlich auch eine ganze Reihe von Geschichten, die einfach viel trauriger sind. Also durch unsere Erfahrung in Hamburg, die wir uns bemühten weiter zu verbreiten, haben wir von bestimmten Dingen einfach die Finger gelassen. Also überlegt, das ist also jetzt die Fallweide, die da über uns schweben, die hängen an wirklich sehr dünnen Fäden und von bestimmten Dingen sollte man schon die Finger lassen. Aber wenn man da so eine lustige Meute von Hacker-Kids hat, die da alles Mögliche dann ausprobieren, ja, irgendwann kriegt ich damit, also war ja kalter Krieg gezeigt. Also ist eine Zementfabrik in Frankreich, wunderschöner Großrechner, kann man sich durchschalten in alle Welt. Ich habe das so hingenommen, so meinetwegen wie die Nui von Coca-Cola. Also jetzt, wenn Coca-Cola da den Hackern die Zugänge bezahlt und nichts davon weiß, sondern nur eine etwas höhere Rechnung für so seinen DataXP-Zugang kriegt, also das sage ich mal, wenn das passiert, das kann ich mit meinem Gewissen noch vereinbaren, habe ich kein Problem. Aber und diese Zementfabrik habe ich mir auch nichts beigedacht. Bis dann hinterher im Zusammenhang mit dem sogenannten NASA-Hack, also Frankreich völlig verrückt gespielt hat. Also jetzt so die Franzosen haben sich schon sehr früh an das Bundeskriminalamt gewandt und gesagt, wir haben deutsche Hacker in unseren Systemen und irgendwie das muss, die müsst ihr, also wenn er sie nicht gleich erschießt, wenigstens in den Knast müsst ihr sie sperren. Und das Bundeskriminalamt sagt dann also, tut uns leid, in Deutschland gibt es da noch keine Gesetze dagegen, speichern Sie mit und kommen Sie wieder, wenn wir die Gesetze haben. Und irgendwie, das fanden die Franzosen nicht so toll. Also zu den Zeiten eine Zementfabrik mit Großrechnern und Verbindungen in alle Welt, wenn man da in Ruhe drüber nachkommt, dann ist völlig klar, es handelt sich nicht um eine Zementfabrik, die Plattenbauten macht und die statischen Berechnungen für die Platten von den Plattenbauten, dafür braucht man keinen Großrechner, das kann man auch noch mit einem Taschenrechner machen, aber wenn man Raketensilos baut, wenn man Atomkraftwerke baut, wenn man Bunker baut, dann wird das nicht in der Plattenbauweise gemacht, sondern das ist Beton aus einem Guss, damit er notfalls auch eine Atombombe aushält oder dass man da nicht nur eine Rakete im Silo nach oben wegschicken kann, Da braucht man dann eben die Rechner. Das heißt, die Hacker hatten zum Durchschalten in alle Welt sich einen Rechner aus dem Herzen der Bestie ausgesucht, ohne zu ahnen, was sie machten. Und ich wusste zwar, Zementwerk, aber ich habe da nicht weit genug drüber nachgedacht. Das ist dann zuerst passiert, als dann tatsächlich da eben die Franzosen bei uns eingerückt sind. Und das war dann auch wieder so ein Teil des Medienmanagements. Wir kriegten dann mit, dass, also, da haben dann so verschiedene uns Raker nicht nur sowas so zum Durchschalten benutzt, sondern waren dann auch beim EMBL, beim Europäischen Mikrobiologischen Laboratorium in Heidelberg. Und die hatten auch fürchterliche Angst vor Hackern, weil die für die damalige Zeit schon riesige Großrechner hatten. Und wie heißen diese? Also diese Verdauungssekrete da kommen. Also zumindest gab es die Möglichkeit, so bestimmte Stoffe so zu manipulieren, dass wenn man meinetwegen einen Brotstamm entbackt und das an Menschen verfüttert, dann sterben die Menschen von innen her in Enzym, genau Enzym. Weil dieses Enzym dafür sorgt, dass im Magen verstärkt Salzsäure entwickelt wird. Das geschieht ja sowieso, aber wenn die Konzentration dann etwas sehr viel höher ist, dann zerfrisst der Magen von sich selbst und der Mensch stirbt. Kann man irgendwie solche Enzyme mit solchen Eigenschaften eben berechnen, züchten, backen und verteilen. So im Rahmen von Waffenproduktion. Wusste ich nicht. Musste ich in Heidelberg eben lernen. Und weil man sowas machen könnte, hatten die eben auch Panik, dass man wegen ausländischer Geheimdienste sich in die Rechner vom Europäischen Mikrobiologischen Laboratorium in Heidelberg reinhacken und die Rechenkapazität einfach nicht benutzen, um SETI hier drum zu rechnen, sondern um so einen Scheiß zu machen. Und deshalb hatten die Panik. Und da waren dann eben auch Hacker so aus dem Dunstkreis des Chaos Computer Club, wie dann unsere öffentlichkeitskompatible Formulierung war, weil wenn wir Genaues davon wissen, also bestimmte Sachen will ich einfach nicht wissen, weil das Wissen belastet. Und die waren da drin und daraufhin ist ein Mitarbeiter eben ausgetickt und hat in einer damaligen Newsgroup auch die Namen der Betreffenden geschrieben und gemeint, also irgendwie, wenn die mit dem USA-Geheimdienst mal zu tun haben, der sich um sowas auch kümmert, dann bekommen die mehr als eine Drachenkugel. Also das war schon harte Bedrohung. Und wir haben überlegt, wie gehen wir damit um? Die Namen stehen da, bis irgendein Journalist, und dann gab es nur ganz wenig, das rauskriegt, vergeht die Zeit X und die Zeit X ist eine Zahl von Wochen im einstelligen Bereich. Das war so unsere interne Worst-Case-Abschätzung und wir müssen mit dem Problem umgehen und gucken, dass wir die Jungs da schützen und wir haben keinen Bock darauf, dass an den Jungs jetzt ein Exempel, das erste Strafverfahren nach Verabschiedung der Computerkriminalitätsgesetze durchgezogen wird. Also wir brauchen unseren Informationsstil für die Öffentlichkeit, der nicht nur die nächsten Wochen hält, sondern der auch noch diesen Bumm aushält, wenn die Öffentlichkeit darüber informiert wird, weil irgendein Journalist das rausgefunden hat. Wir brauchen einen Alarmplan, der medienfest ist. Und wie machen wir das? Was interessiert die Öffentlichkeit? EMBL, Militärcomputer, Hilfe, diese Themen sind für uns Tabuthemen. Es ist immer noch Kalter Krieg. Und ein Ende des Kalten Krieges ist nicht absehbar, also irgendwie müssen wir aus diesem Krempel raus. Wir brauchen eine Meldung für die Öffentlichkeit, die ganz klar im nicht-militärischen Bereich ist. Da gibt es doch die NASA. Die NASA als öffentliche amerikanische Institution, also ist erstmal sowieso interessant, die fasziniert jeden Hacker und in den Systemen treiben sich unsere Jungs auch rum. Also irgendwie das ist, also... Die ist außerdem gesetzlich verpflichtet, keine geheimen Informationen zu haben. Das ist schon mal gut. Das ist, also, Und so entstand der NASA-Hack. Also die Jungs im CCC damals, die waren da natürlich auch hart drauf. Die beiden Hauptrechner der NASA, die hießen damals Castor und Pollux. Also so also als Computer, so eine Art siamesische Zwillinge. Und dann gab es noch einen von der ESA, der European Space Agency, eben auch einen Rechner. Und dann kam der Vorschlag, ach, um der Öffentlichkeit das zu erklären, könnte man doch einfach mal so, Tagzeitverschiebung, aber könnte man das doch einfach mal machen, dass man die Festplatteninhalte der NASA auf die ESA kopiert und von der ESA auf die NASA, und das ist ja nicht weiter schwierig. Wir meinten nur, Hilfe, wenn ihr sowas macht, dann ist der nächste Absturz der Challenger ein Werk des Chaos Computer. Hilfe! Das ist das Dummste, was wir machen könnten. Das ist also irgendwie, lass die Finger davon. Nee, also, das war irgendwie so unsere, sage ich mal, Hamburger Sicht. Und man muss ja auch sagen, also ein derartiges Gespräch ist ein Nicht-Gespräch, weil man darf ja als Vorstand noch nicht mal die kennen, die das machen, weil sonst hängt man damit auch drin. Alles irgendwie finster. Das waren so unsere Überlegungen. Und wir gucken, was da ist. Und irgendwie Raketenversuche, Fehlstarts, technische Berichte, gucken, was gibt es da. Dann wurde da ein schön mit Postscript, also auch schon zu der Zeit, ein hübsches Dossier ausgedruckt. Das existierte dann und das wurde dann also so der NASA-Hack. Damit waren wir dann im Fernsehen. Das war dann auch noch ausgerechnet die Zeit von Barschel. Unser Beitrag wäre aus dem Fernsehen rausgeflogen, wenn Barschel zurückgetreten wäre. Aber der hat eben auch geleugnet bis zum bitteren Ende und er wurde dann unter anderem der Lüge ertappt mit Hilfe der Deutschen Bundespost, weil er hat gesagt, nein, ich habe nicht telefoniert, und dann gab es C-Netz-Verbindungsdaten von der C-Netz-Telefonie, wo man ihn eben der Lüge überführen konnte, und da war er dann also schon fast schlachtreif. Also jetzt an der Stelle war die Glaubwürdigkeit des Netzbetreibers Deutsche Bundespost einfach höher als die Glaubwürdigkeit eines Ministerpräsidenten. Da steht die und die Telefonate und der Angerufene sagt also, ja, also jetzt, wenn Sie mir das so mit Datum, Uhrzeit und Telefonsituation erklären, also das könnte wohl doch gewesen sein, dass ich da mit Herrn Barschel telefoniert. Und also da hockten wir dann in Hamburg da im Fernsehen und Barschel ist nicht zurückgetreten und unser Beitrag über den NASA-Hack ist im Fernsehen gekommen und irgendwie ein paar Tage später hatten wir dann die Polizei in der Hütte, das heißt also Steffen und ich, und das war dann eben auch so, also es gibt in Deutschland doch noch einen halbwegs funktionierenden Rechtsstaat. Die erste Reaktion war, dass irgendein Staatsanwalt gesagt hat, alle Vorstandsmitglieder vom Chaos Computer Club, Hausdurchsuchung, alles durchwühlen, mitnehmen. Und irgendwie, da hat dann ein Richter gesagt, also ganz so einfach, dass man irgendwie jetzt sagt, irgendwie einmal Vorstand, vorhin gleich 1 zu 7, einmal durchsuchen, das gleichzeitig, also so können wir das nicht machen. Sie brauchen noch ein bisschen mehr irgendwie Anhaltspunkte. Und da ist dann Steffen und ich im Fernsehen aufgetreten, sind dann irgendwie, aber die! Und dann sind die halt bei uns eingerückt und ja, also ich bin da ein relativ umgänglicher Mensch. Ich hatte im Herbst da den Herrn vom Bundeskriminalamt, der damals die Durchsuchung gemacht hat, auf einer Veranstaltung der CDU in Hannover wieder getroffen. Ich habe mich gefreut, den Menschen zu treffen, hockt dann da vorne im Publikum, war in der ersten Reihe, und bevor die Vorträge losgehen, unterhalten wir uns noch angeregt, was die anderen mitkriegen. Also so ich Exot und dieser Beamte kommen anscheinend irgendwie durchaus gut miteinander klar, und als ich dann meinen Redebeitrag zu halten hatte, begann ich, den Herrn so und so kenne ich, für ihn habe ich schon mal Kaffee gekocht, als er bei mir zu Hause war anlässlich einer Hausdurchsuchung. Der komplette Saal von diesem CDU-Gästepublikum hat anscheinend gelacht, weil die haben den PKA-Menschen gesehen, die haben mich gesehen und die hatten diese Situation bildlich vor Augen. Der Steffen ist da etwas härter drauf. Der hatte nun eben auch so, also durch sein Training, diese freiwillige Feuerwehr, hatte dabei, bei mir war das Dutzend vor der Hütte, ich habe die dann eben rein gebeten und naja, dann haben die ihr Werk getan. Und Ich hatte mehr Angst, dass die Computer irgendwie beschädigen. Die haben nicht verstanden, dass man auf dem Atari ST zwar MS-DOS-Disketten lesen kann, aber MS-DOS-Programme auf dem Rechner nicht funktionieren. Das war für die zu hoch. Aber also bei Steffen war da nun auch, das kriegte ich anschließend berichtet, da die Meute vor der Hütte. Und Steffen sagt also irgendwie, also das ist mir jetzt ein bisschen viel, das muss ich überblicken können, können Sie mir bitte die Ausweise zeigen. Und das hat die Franzosen nun völlig fertig gemacht. Dass also jetzt ein Beschuldigter, dass man jetzt da nicht einrücken kann, sondern dass er sagt, die Ausweise bitte. Und irgendwie sagt Steffen irgendwie, Ausweis rein, Ausweis rein, Ausweis rein. Und Ihr Ausweis ist abgelaufen. Ach, stellen Sie sich erstmal hinten an, das geht mal irgendwie später. Rein, rein, rein. So was ist irgendwie so für die Stimmung, also der Stimmung von Polizeibeamten, insbesondere von durchgeknallten Franzosen, irgendwie nicht sonderlich förderlich. Und kam er irgendwie der Letzte wieder vor. Steffens Mentalität an der Stelle, ja, und was war mit Ihnen? Und irgendwie der Rest ist dann schon drinnen und guckt einem bedrohlich von hinten in den Rücken und irgendwie, ach, wollen wir nicht so sein, kommen Sie. Steffen war auch freundlich und hat die Sicherung nicht rausgedreht. Man ist ja nicht dazu verpflichtet, für die Polizei auch noch Strom zu bezahlen. Der andere Punkt war ein psychologischer Schlag unter die Gürtellinie, weil das war Steffen schon sofort klar, dass also eine Durchsuchung länger dauert. Und er hat den anwesenden Beamten und Staatsanwälten gesagt, also auf meinem Klo, bitte, nur im Sitzen. Und auch das ist einfach, also jetzt an der Stelle geht es auch ein Stück weit um Machtfragen. Also ich bin immer noch der Hausherr, auch wenn Sie eine Durchsuchung machen, Sie können alle meine Papiere durchwühlen und alles Mögliche mitnehmen, aber auf dem Klo nur im Sitzen. Steffen hatte zu diesem Zeitpunkt einen Untermieter. Der Untermieter war die ganze Zeit schon genervt von... Man kann nicht mal in der Küche sich in Ruhe einen Kaffee kochen, weil ständig sind irgendwelche Fernsehteams da. Oder heute ist auch noch Hausdurchsuchung, der ist also gleich rausgegangen, hat sich in die nächste Kneipe gesetzt und irgendwie, ja, kommt ein anderer Freund in der Kneipe und vorbei. Wie geht's? Also erst dieser ganze Fernsehscheiß und jetzt hat Steffen da oben noch Hausdurchsuchung. Das war ein Nachrichtenmann von Sat.1. Der trommelt sofort sein Team zusammen. Klingelt bei Steffen. Natürlich macht dann der Staatsanwalt auf. Guten Tag, wir kommen von Sat.1. Wir wollen jetzt gerne. Der Staatsanwalt ist natürlich völlig genervt, weil der hält einen derartigen Vorgang. Also wir durften nicht telefonieren, alles irgendwie abgeschirmt. Er hält einen derartigen Vorgang wieder für eine unerklärliche Verschwörung. Dieses so ungeheuer findigen Chaos Computer Club und nicht für den Zufall der Weltgeschichte. Man einfach das da, der Checksystem da irgendwie nein aus und irgendwie doof.
5 Minuten später hat Steffen die Situation geistig im Griff und fragt den Herrn Staatsanwalt, sagen Sie mal, bin ich eigentlich verhaftet? Und der Staatsanwalt sagt, nein, 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 verhaftet sind Sie nicht. Wir haben ja Hausdurchsuchung. Und er sagt, Steffen, okay, gut, dann machen Sie hier oben weiter, ich gehe mal runter und gebe ein Interview. Das fand der Staatsanwalt nun auch nicht gut, aber er hatte ja keine Möglichkeit mehr, das zu verhindern, weil er hat gesagt, Sie sind nicht verhaftet. Also Steffen Stiel. Und der andere Punkt war, durch diese ganzen Fernsehaufnahmen hatte Steffen im Wohnzimmer in der Mitte irgendwie eine 150-Watt-Birne in der Mitte vom Zimmer. Die Polizei fand das auch wunderbar. Sie kommt rein, knipst das Licht an, es ist anständig hell. Einfach bei Fernsehaufnahmen ist das auch praktisch. Ne? Also von daher heißt das so, wenn man von der anderen Straßenseite irgendwie da guckt. Und Steffen hat natürlich so irgendwie als Freak keine Plüschgardine oder sonstigen Krempel, sondern Man sieht auf ein Fenster, dahinter ist, das ist das hellste Fenster im ganzen Haus.
Dahinter sieht man dann die Polizeiwuseln bei der Hausdurchsuchung. Und diese Bilder kamen, während die Durchsuchung läuft, im Sat.1 Fernsehen. Zurzeit läuft bei der Hauscomputerclub hier die Bilder, man sieht dann die Beamten durch die Wohnung wuseln, dank dieser Fernsehlampe. Das ist, sag ich mal, medienhistorisch ist das nach unserer Einschätzung die erste Hausdurchsuchung, von der fast live mit Bildern berichtet wurde. Das führt dann natürlich, wenn das abends um 10 bei Sat.1 in den Nachrichten kommt und die Durchsuchung bis nachts um 1 dauert, dann eben auch dazu, dass dann beim Steffen vorm Haus irgendwie eine Meute schon nahe sich versammelt und irgendwie da der Bildreporter dann sagt, also ich möchte doch nur ein Foto von Ihnen, Sie bekommen Balken über das Gesicht, das ist alles kein Problem. Und bei Steffen sind die Beamten mit Jackets über dem Kopf rausgekommen. Was natürlich in Bezug auf die Öffentlichkeit für die Polizei eine verheerende Folge hatte und für den Chaos Computer Club einfach eine tolle Folge. Also so absurd entstehen auch solche Geschichten. Die Polizei hat da einfach ist nicht mit klargekommen, da Medienmanagement zu machen. Und wir hatten an der Stelle trotz Hausdurchsuchung auch immer noch gute Presse und uns da tapfer geschlagen. Das, was wir nicht wussten, ach so, noch diese andere kleine Geschichte, die Franzosen haben bei der Durchsuchung Steffen für einen Faschisten gehalten, weil in seinem Bücherregal war auch ein Exemplar von Mein Kampf. Das ist irgendwie so, sage ich mal, historische Literatur, die schon in den geordneten Haushalt gehört. Auch wenn man dieses Werk nicht gut findet. Bei der gleichen Durchsuchung waren ja nicht nur die Franzosen, sondern auch die BKA-Beamten da. Die haben Steffen für einen kommunistischen Spion gehalten. Wegen eines Plakates in der Küche über der Spüle an der Wand. Erich Honecker. Und Spülen ist nun irgendwie so auf der Ebene der Tätigkeiten, also eine der eher ungeliebte Pflichten, zu denen, sag ich mal so, mit einem gewissen schrägen Hackerhumor ein Plakat von Erich Honecker hervorragend passt. Aber diese Art von Humor ist für BKA-Beamte anscheinend nicht dekodierbar. Insofern, das ist hier die Wohnung eines kommunistischen Spions. Das ist und bei der gleichen Hausdurchsuchung. Die haben sich darüber auch nicht verständigt. Also als Steffen dann später in Paris verhaftet wurde, auf dem Flughafen wurde er noch als Faschist angesprochen. Und Steffen kann zwar nicht gut Französisch, ist aber nicht mundfaul und antwortete sofort mit Kollaborateur. Der war auch irgendwie bei der Polizei in Paris irgendwie sehr, sehr fit und der hatte das dringende Bedürfnis, mal zu duschen und von daher war sein Satz zu den Beamten: No shower, no information. Also, das ist so noch alles auf der Ebene der Jokes, aber. Es gab eben auch in Hannover Hacker und diese die hatten zwar ihren Dienstagstreff, ich war da auch ein- oder zweimal gewesen, ich kannte einige davon, aber so aufgrund unseres Umgangsstils nicht erpressbar bleiben als Zustand, also keinen Scheiß machen, der einen in irgendwelche Abhängigkeiten reinbringt. Und auf der anderen Seite Finger weg von Geheimdiensten aller Art, weil das ist nicht wie beim Schachspielen. Beim Schachspielen kann man irgendwie mit einem anderen Schach spielen und dann hat man entweder gewonnen oder verloren oder es ist Remis oder Patt. Aber dann ist das Spiel vorbei und gut, dann ist das Spiel vorbei. Wenn man sich irgendwo auf Geheimdienste einlässt, dann ist das Spiel nicht vorbei, sondern die spielen weiter. Und einer von den Hackern, der hat einen harten Hass auf solche Dienste, weil der hat über ein Jahr einmal in der Woche zum Verfassungsschutz und Bericht erstatten. Und also der hat einen richtigen Hass auf diese Dienste, weil das er es am eigenen Leib erlebt hat. Und das gönne ich keinem. Also in Hannover war die Situation so, dass ein paar meinten, dem Weltfrieden zu dienen, indem sie den Russen Informationen verkaufen. Allerdings haben sie nach meiner Einschätzung eben den Denkfehler gemacht, dass sie das nicht dem russischen Volk haben zugutekommen lassen, sondern dem KGB. Und das ist nun wirklich keine Organisation von Freiheitskämpfern, meiner Einschätzung, die sich für Menschenrechte oder sonst wie einsetzen. Also, ich meine, im Rückblick ist das alles durchaus lustig, so nach dem Motto mit dem Magnetband da auf die sowjetische Botschaft in Berlin, in Ost-Berlin zu gehen und zu sagen, hallo, guten Tag, wir hätten gerne einen vom KGB gesprochen. Wir haben hier Magnetbänder und Computerinformationen, die den interessieren könnten. Hat eine halbe Stunde gedauert, da taucht auch tatsächlich so einer auf. Und also auf der Ebene ist das alles schon noch lustig, aber Hackbart, also einer der begnadeten Hannoveraner Hacker, den hat das letztlich das Leben gekostet. Also der hat diese ganze Geschichte menschlich nicht verdaut. Der Film 23 ist ein Versuch, einige Aspekte zu schildern, wie sie gelaufen sind. Und einige, also dramaturgisch zuzuspitzen, dann sind dann zwei reale Personen in dem Film zu einer geworden. Dann wurden da die in der Gruppe vorhandenen Geschichten als Drohungen und körperliche Angriffe dargestellt, was in der Wirklichkeit so nicht gewesen ist. Aber es ist ein Stück ein Warnfilm, von welchen Sachen man die Finger lassen soll. Also unter anderem auch von Koks. Also Kokain ist eine üble Droge. Und ich bin Biertrinker, ich rauche nicht, aber ein Joint ziehe ich mir auch ganz gern rein. Bloß, ich sag mal so, von Koks, lass die Finger. Das ist eine üble Droge, da fährt der Körper an der Grenze seiner Möglichkeiten. Und das ist, also wenn man Automotor an der Höchstdrehzahl immer fährt, so dann geht er auch sehr schnell kaputt. Und der eigene Körper ist das Fahrzeug, mit dem man als Mensch durchs Leben fährt, solange das Fahrzeug eben noch heil ist. Und wenn man das zu früh kaputt macht, dann hat man zwar kurzzeitig den Kick und kann bestimmte Sachen mehr leisten, als wenn man das Zeug nicht nimmt, aber man macht sich damit kaputt. Und das ist so ein Stück weit auch die Tragik von Hackbart, dass der an so eine Droge gekommen ist und sich dadurch auch mit so komischen Sachen verstrickt hat. Also das ist, sag ich mal, da der tendenziell erste Todesfall da im befreundeten Umfeld, und das tut dann einfach auch, das tut dann auch einfach verdammt weh, und da möchte man nicht, dass sowas nochmal irgendwie passiert. Also das sind so ein paar Geschichten aus der Frühzeit des Clubs. Ich kann im Verhältnis von solchen Geschichten noch mehr oder weniger stundenlang weiter erzählen. Es ist ein, wenn ich jetzt so zurückblicke, eine ungeheuer spannende Zeit gewesen und immer noch. Ich habe mir 1981 bei diesem Treffen des vielleicht Dutzend Computerfreaks in Berlin nicht träumen lassen, dass ich das auf der einen Seite zum Negativen bis zum Tod, Tron ist dann der zweite, das wäre noch ein eigenes Thema, entwickelt. Ich habe mich im Chaos Computer Club erfolgreich überflüssig gemacht. Der Laden funktioniert ohne mich. Die jährlichen Kongresse zum Erfahrungsaustausch sind für alle Teilnehmer ein Gewinn. Aus den paar hundert Leuten im Hamburger Bürgerhaus, im Eidelstädter Bürgerhaus,